Hier ist Folge 76 von HSV
Meine Frau!
Heute mit Bones.
Moinsen.
Mit Gato.
Moin.
Und Kai.
Moin, moin.
Der schnell auch wieder los muss, denn das Kind schreit. Aber den Podcast machen wir noch schnell zu Ende, ne?
Ja.
Also 1:1 hat der HSV gestern in Köln gespielt. Und das ist ein Punkt, mit dem ich nicht so gerechnet habe unbedingt, wenn man jetzt mal die Vorzeichen sich anguckt. Aber auf der anderen Seite haben wir es auch gesagt, wahrscheinlich kommt jetzt wieder bei einer guten Mannschaft ein guter Auftritt und so war's.
Ich habe damit gerechnet, weil ich genau das gehofft habe als unendlich positiver HSV-Fan. Und so krass geschwächt, wie jetzt irgendwie der Kommentator immer gesagt hat, fand ich, also waren wir nicht. Lasogga war nicht dabei. Ansonsten, Wang ist schon seit gefühlt einem Jahr raus.
Hand war nicht dabei.
Hand ist auch, aber irgendwie schon die letzten 10 Spiele hat er 2 mitgemacht. Und Holpi, gut, auf den, der ist auch sonst mal auf der Bank. Also ansonsten, wie gesagt, Lasogga halt einfach nicht dabei gewesen. Und es war.
Trotzdem 80 Minuten wie so ein geiles Schwert, was aber irgendwie nicht scharf ist, weil vorne einfach die Torgefahr nicht ja, da war.
Ne? Wir haben mit der falschen 9 sozusagen gespielt. Aber es war ein ganz, ganz, ganz kurioses Spiel eigentlich so. Ne? Eigentlich so quasi andersrum, als wir es normalerweise gegen schlechte Gegner spielen. Da sind wir die erste Halbzeit irgendwie immer gut und hinten raus verkacken wir es. Und diesmal haben wir es ein bisschen andersrum gemacht, dass wir hinten raus das Unentschieden völlig verdient geschossen haben und eigentlich, also hätte das Spiel noch vielleicht 10, 20, 5 Minuten länger gedauert, hätten wir das Ding auch gewonnen.
Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Wer macht das Tor? Eingewechselt in der 80. Wir stoßen einmal an. Auf den Winzer. Der Winzheimer, wir machen uns hier einen Rotwein auf. Zweiter Kurzeinsatz direkt getroffen. Dafür haben wir ihn eingewechselt. Und ja, in diesem Zusammenhang muss man euch jetzt mal aufklären. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, HSV, meine Frau WhatsApp-Gruppe. Und da war heute Morgen die Hölle los, schon in den Tagen davor. Kai und Bones schreiben sich da jeden Morgen seitenlange Texte. Kai, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, weil ich es mir längst nicht mehr alles durchlese. Um was geht's da konkret? Jetzt ganz kurz zusammengefasst.
Ja, es geht einfach nur darum, Pro und Contra im Kern Lasogga. Ich glaube, zusammengefasst.
Wer vertritt da welche Position?
Genau, Bones ist eher unzufrieden mit der Leistung von Lasogga und ich bin eher zufrieden, um es mal so auszudrücken, ganz kurz.
Und plädierst ja auch für eine Vertragsverlängerung, hast du ja hier auch schon im Podcast gesagt, Kai, zu bestimmten Konditionen wurden gegen Bones, der sagt, Lasogga bringt eigentlich gar nicht so gute Leistung und so wichtig ist er nicht, aber wir machen das jetzt mal folgendermaßen, ihr habt jetzt jeweils eine Minute Zeit, nochmal euren Standpunkt hier zu verdeutlichen und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er es sieht. Ich glaube, es ging ja auch so ein bisschen darum, wer fehlt mehr, Hand oder Lasogga? Also ich würde sagen, Feuer frei, Bones, vielleicht, weil du auch ein paar Seiten vorbereitet hast, fängst einfach mal an, deine 60 Sekunden starten jetzt.
Jo, also meine Grundthese ist erstmal, dass Lasogga mit seinen Leistungen keine Ansprüche auf einen 2,5 Millionen Vertrag hat, die er jetzt aktuell bei Becker stellt für die neue Saison und dass halt seine Leistung in der ersten Liga in den letzten 3 von 4 Jahren, ein Jahr war in Leeds, wirklich in Hamburg unterirdisch war. In 4 Jahren HSV, ein Jahr in Leeds, hat er in 23 Spiele gefehlt aufgrund von Verletzungen. Das ist fast eine komplette Saison. In 98 Ligaspielen hat er für den HSV 31 Torbeteiligungen. Nur in der ersten Liga hat er im Schnitt 25,3 Spiele und 5,3 Torbeteiligung bei 3,5 Millionen Grundgehalt plus immer mindestens 500.000 Euro. Also er hat pro Jahr 4 Millionen gekostet und hat da ungefähr nur 5 Torbeteiligung. Und da sage ich, das reicht nicht, um in der ersten Liga ein Gehalt von 2,5 Millionen zu fordern. Und deswegen würde ich sagen, wenn er ankommt und sagt, ich möchte 2,5 Millionen im Aufstiegsfall, würde ich an Becker Stelle sagen, nein, 2 Millionen und deine Leistung reicht nicht.
Das war die Minute. Viele Zahlen mit dabei. Kai, kannst direkt reagieren.
Ja, erstmal vielen Dank für die Zahlen, Bones. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ich finde es auch gut, dass man auf den aufbaut, aber mir fehlt da so ein bisschen die menschliche Seite und die Dankbarkeit. Ich glaube, dass Lasogga uns im DFB-Pokal den Arsch gerettet hat, in der ersten Liga mal vom Abstieg bewahrt hat, dann in der Relegation nochmal vom Abstieg bewahrt hat und in dieser Saison wirklich der Dreh- und Angelpunkt für den HSV ist. Ohne ihn würde es wirklich ganz, ganz anders aussehen und dementsprechend glaube ich, dass man ohne Alternativen kaum jemanden finden wird, der ihn da adäquat ersetzen kann. Seine Erstligatauglichkeit, da gebe ich dir recht, zweifle ich auch ein bisschen an. Aber ich glaube, dass Lasogga zum aktuellen Zeitpunkt jetzt über die Saison gesehen, also nicht nur über 2, 3 Spiele, wirklich noch mit seiner Leistung einer der besten Spieler im Verhältnis zu den anderen Spielern ist. Und da verstehe ich einfach nicht, das ist ja, glaube ich, auch unser Streitpunkt, diese Angreifbarkeit, dass man bei Lasogga anfängt, das wäre für mich ehrlich gesagt so einer der letzten neben ein paar anderen, die man im Moment attackieren sollte.
Also um das schon fertig. Unglaublich. Hier, jetzt fängt das
die letzten. Aber dann möchte ich sagen, das ist nicht nur meine Meinung. Ich glaube, dass auch die Mannschaft total hinter ihm steht. Siehe St. Pauli-Spiel, wo er zum Derby auch noch den Arsch rettet. Und auch die Presse.
Nur ganz kurz, stimmt alles. Er ist auf jeden Fall in dieser Saison ein wichtiger Grundstein, aber die Vertragsverhandlungen, um die es ja geht, sind ja voraussichtlich für die erste Liga. Und da muss Becker schon gucken, auch auf Basis der Vergangenheit, dass er in der ersten Liga leider nicht abgeliefert hat. Und das ist ja die Grundlage, auf der diese Gehaltsverhandlung überhaupt stattfindet. Wie viel darf oder sollte er in der ersten Liga verdienen?
Ja, aber das, muss ich sagen, regt mich am meisten auf, weil es ist ja so, dass ich finde, man kann das vertreten, dass man irgendwie mit Lasogga in der ersten Liga jetzt keinen Topstürmer hat. Aber was mich einfach stört, ist diese Denke, nur finanziell daran zu gehen, denn letztendlich muss auch der Becker dafür kämpfen, sportlich trägt er die Verantwortung zusammen mit dem Trainer, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen. Und ich finde es ehrlich gesagt im Gegenteil super verantwortungslos, wenn man da mit dem Kader in der ersten Liga aufläuft, wo gefühlt noch keiner in der ersten Liga gespielt hat, man der Mannschaft irgendwie die 3, 4 besten Spieler weggenommen hat. Und das ist so etwas. Man kann über Lasogga streiten, aber man kann doch nicht aufgrund der Finanzen immer sagen, wir stellen hier den sportlichen Betrieb aufs völlige Risiko ein und gehen da mit einer Mannschaft hoch oder versuchen da alle Spieler abzuschalten. Ich meine, guck dir mal den Trend an. Die Gehälter werden in den nächsten Jahren eher steigen. Du willst sie sinken. Guck dir mal heute Abend die Spiele an in der Champions League. Ich glaube, da würde jeder Verein sich noch freuen mit unserem Schuldenberg. Die Finanzabteilung muss dafür sorgen, dass alles seinen Lauf nimmt und ist dafür da, uns da alle zu bremsen. Aber Becker und der Trainer, die müssen versuchen, die müssen da jeden Tag Terror machen und sagen, ich brauche den und den Spieler und ich will möglichst die beste Qualität haben. Das ist deren Verantwortung gegenüber den Fans, gegenüber dem Verein. Der sportliche Erfolg steht hier immer noch im Vordergrund und finanziell muss man Rücksicht nehmen, aber nicht aufgrund der Finanzen den sportlichen Erfolg komplett einstellen und gefährden.
Ich gebe uns ein Statement, kannst du auch noch dazu raushauen?
Ich gebe dir recht, dass man Spieler haben muss, die Erstliga-Erfahrung haben, aber man sieht ja auch alle Jahre wieder an Freiburg und ähnlichen kleinen Vereinen, die aus dem eigenen Nachwuchs heraus Spieler generieren, die, wenn sie mal runtergehen, die dann hochziehen und die auch mehr oder weniger breit aufgestellt ohne Erstliga-Erfahrung oder mit sehr geringen Erstliga-Erfahrung und deutlich günstigerem Kaderetat sich in der Erstliga unter sehr guten Trainern behaupten. Und das, sagt auch Hoffmann, muss auch Ziel die nächsten Jahre beim HSV sein.
Wer fordert denn jetzt was? Also was ist denn jetzt eure...
Ich sage, dass Lasogga, er ist 27 Jahre alt, hat bisher mich in der ersten Liga, in der ersten Bundesliga nicht überzeugt, dass wenn er nicht von seinen 2,5 Millionen Euro runterkommt, trotz Erstliga-Erfahrung nicht beim HSV verlängert werden
sollte. Für wie viel würdest du verlängern und für wie viele Jahre? Was wäre so die Grenze?
1,5 Millionen, 3 Jahre.
Und Kai, du, was forderst du außer Respekt für ihn?
Nein, ich finde das zu platt, jetzt an irgendwelchen Zahlen hier runter zu machen. Ich würde ihm natürlich jetzt unter den Bedingungen, die er in letzter Zeit gebracht hat, schon mehr zahlen als jetzt Bones. Aber ich finde, es geht mir im Prinzip mehr darum, dass man sagt, man muss jetzt nicht nur auf die Finanzen gucken, sondern man muss auch versuchen, sportlich das Risiko zu minimieren. Und es entwickelt jeder Spieler, guckt euch die Fußballspieler an. Natürlich stört es manche Spieler, wenn der andere mehr verdient. Aber noch über dem steht, dass jeder Spieler sportlichen Erfolg haben möchte. Und das, dann ist es ihm im Zweifel egal. Die sind ja eher sauer, wenn Lasogga geht, die Mannschaft. Und das ist so eine Denke, die gefällt mir überhaupt nicht, dass man sagt, das ist so ohne Ehrgeiz, ohne sportlichen Willen.
Okay, also ein bisschen um es runterzubringen, so ein bisschen generell gesagt, dass man sportliche Qualität einkauft und gar nicht so sehr auf den Preis guckt, sondern in erster Linie auf die sportliche Qualität.
Aber,
und unabhängig von der Position. Aber hättest du zum Beispiel jetzt so partout, wenn du sagst, Mangala, Santos sind wahrscheinlich weg, hättest du zum Beispiel zwei im Kopf, die du gerne sehen würdest? Wenn du jetzt sagst, du willst gestandene Erstligaspieler, welche wären das?
Muss man gucken, aber ich würde sagen, dass sogar der Trend eher dahin geht, dass man neben Lasogga noch zwei Gestandene braucht. Also, dass man sich überhaupt nicht erlauben kann, jetzt auf Lasogga on top noch zu verzichten. Ich meine, wir haben ja schon mit Hinterseher und so jemanden verpflichtet, nur ich glaube schon, dass das...
Der einen Dreierpack übrigens gemacht hat.
Ne? Das reicht noch nicht. Ne? Und gerade wenn du so krasse Abgänge hast, musst du irre nachrüsten.
Letztendlich
ist es auch in der Verantwortung, das zu tun. Ne?
Ist ja, also natürlich will jeder den sportlichen Erfolg haben und gutes Spiel, aber da kommt es ja einfach letztendlich aufs Geld drauf an. Das ist ja halt so die Währung. Und da muss man jetzt sagen, würdest du jetzt für mehr 2,0 Millionen geben, ja oder nein? Oder natürlich würde ich auch gerne Cristiano haben oder Messi, aber es geht halt nicht, weil die natürlich halt super viel kosten. Und das sind halt so die Spielregeln. Und es ist schön, wenn man viel Qualität haben möchte.
Wenn jeder im Verein so denken würde, dann würden wir bald kaum noch einen guten Spieler in der Mannschaft haben. Und ich denke, die Finanzabteilung, und dann gibt es genug Leute, die sich darum kümmern. Aber ich denke auch, dass die sportliche Leitung dafür sorgen muss und auch den Ehrgeiz, den sportlichen Ehrgeiz haben muss, die bestmögliche Mannschaft auf den Tisch zu stellen. Und wenn schon der Sportdirektor anfängt zu sagen, ich spare ab jetzt nur noch krass ein, dann gute Nacht.
Ich finde es ehrlich gesagt positiv. Und bisher die Verpflichtungen, die gemacht wurden, sprechen doch jetzt auch nicht für sportlichen Abstieg, oder?
Also ich persönlich muss sagen, Hinterseher, finde ich, hat ein vergleichbares Level wie
also das Lasogga. Lass mal das ganze Portfolio jetzt, was Becker jetzt, ich meine, das gibt's ja gar nicht, das kannte der HSV noch gar nicht, dass so viele Transfers jetzt schon fix sind. Genau. Dieser Außenverteidiger von Bochum, wo die Bochumer Fans auch alle sagen, das ist so der talentierteste Spieler. Genau dasselbe wird über Duziak gesagt von Pauli. Kin Zombi kommt, muss man sagen, auch der beste Spieler von Holstein Kiel, die eine super Mannschaft haben.
Auch so geringen Preisen. Ne?
Und Hinterseher, der jetzt, wie gesagt, dreifach geknipst hat, sogar ein Tor mehr als Lasogga hat in der gesamten Zweitligasaison. Er hat
17, hat 4 Tore mehr als Lasogga.
Okay, also insofern ist das doch, finde ich, eine vernünftige Transferleistung also bisher, oder?
Entschuldigung, ich gucke auch nur jetzt auch mehr aufs Geld, weil ja die Auflage von Seiten der DFL ja auch ist, wenn man die Unterlagen, die HSV eingereicht hat, dass Becker ja ohnehin ein zweistelliges Transferüberschuss erzielen muss. Und da muss ich halt schon gucken, wie der Etat aufgestellt ist und wie ich mit dem Kader umgehe, was ich da verkaufe und was ich einkaufe.
Ja, also ich kann diese Transfers auch auf gar keinen Fall kritisieren, nur es reicht einfach noch nicht. Und ich finde, nochmal, wenn man einfach nur sagt, man gibt sich jetzt damit zufrieden, dass man Einsparungen hat und natürlich kannst du Glück haben und es gibt sicherlich Mannschaften, die haben dann mal eine kurze Phase lang überperformt mit schlechtem Spielermaterial. Es gibt sogar auch Mannschaften, die haben dann eine ganze Halbserie lang überperformt oder es gibt sogar auch ein Beispiel wie Frankfurt.
Was ist mit Mainz?
Frankfurt hat
Mainz
jetzt
hat 10 Jahre
überperformt, genau. Nur, du kannst ja nicht ein Einzelbeispiel rausnehmen und sagen, hoffentlich haben wir auch dieses Glück. Also das finde ich ein bisschen zu einfach und verantwortungslos, sondern du musst ja schon noch gucken, dass du irgendwie das auf, nicht nur aufs Glück oder nicht nur das Risiko erhöhst, sondern dass du irgendwie versuchst auch, eine gewisse Qualität im Kader sicherzustellen. Und sehe ich im Moment so ein bisschen, ist das Gleichgewicht im Verein nicht da, dass da an allen sportlichen Fronten versucht wird, das Maximale rauszuholen, sondern wird im Moment eher so ein bisschen der Fokus
umgelegt,
den ich auch gar nicht kritisieren will.
Aber natürlich
sicher, auch finanziell sinnvoll, mal Einsparungen vorzunehmen.
Ist ja auch ein klares Statement, sonst, ich glaube, wir drehen uns sonst im Kreis. Auf der anderen Seite, das so eine Sache noch, bisher eigentlich in der jüngeren Vergangenheit alle Mannschaften, die ein finanzielles Risiko aufgenommen haben, um sportlichen Erfolg damit zu erzwingen, sind extrem auf die Fresse gefallen. Also das kannst du zum Beispiel auch nicht nur von zweiter Liga in erste Liga nehmen, sondern wenn du mal an Dortmund denkst, Wolfsburg, selbst Werder unter den späten Alofs-Zeiten, die dann Champions League-Gehälter gezahlt haben und irgendwann im Mittelfeld waren, das kann eben, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt und du kannst es eben ja nicht planen, ja,
aber dann, ich finde, dann das ist es ein so Wahnsinnsrisiko. Das ist so ähnlich, da muss man vorsichtig sein mit diesen Aussagen und Statistiken auch von Bones. Da findet man sicherlich auch derbe viele Vereine, wo es umgekehrt war, wo ein bisschen Geld in die Hand genommen wurde und dann, also was wir schon an Vereinen auch aus der dritten Liga jetzt um die Champions League Plätze kämpfen sehen, da sieht man ja schon, dass Geld sinnvoll investiert wurde jetzt bei Hoffenheim und beziehungsweise sinnvoll ist eine andere Frage.
Auch anders investiert.
Genau, auch anders, nur dass jetzt in der Summe das Geld eher dazu hilft, Erfolg zu haben. So, das ist ja wohl klar. Und dass es jetzt nicht so ist, dass es irgendwie hinderlich ist und jeder, also natürlich gibt es solche und solche Beispiele, aber insgesamt ist es natürlich sehr hilfreich.
Also noch ein Schlusssatz. Hoffenheim
der Letzte.
Genau, hat die letzten Jahre nur Verluste gemacht und die hat Hopp immer aus seinem Privatvermögen ausgeglichen, die Bilanzverluste des Vereins. Und zum HSV, ich sage das ja nicht aus Spaß, dass wir sparen wollen. Es ist aber so, dass die letzten Jahre, die letzten Manager unter Kreuzer, Todd, uns in eine Situation von 80 Millionen Schulden gebracht haben. Wir kein Geld mehr haben, um überhaupt noch bessere Gehälter oder Einkäufe zu tätigen. Deswegen muss man jetzt, ob man will oder nicht, sparen. Und irgendwann muss der Schnitt, der Cut kommen. Und das zieht Becker jetzt halt durch, was ich auch gut finde.
Und Bones arbeitet bei der Steuerfahndung. Von daher hat er vielleicht Zahlen, die wir nicht haben.
Wir hätten Pauli damals fast Insolvenz gemacht in den 90ern.
Fast, ey. Mach's doch mal.
Warum nicht richtig?
Schlag doch
also,
mal zu.
Nochmal ganz kurz jetzt das aktuelle Gestehen. Da steigt dann auch Gato wieder ein. Das 1:1 gegen Köln. Da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen im Detail drüber reden. Denn irgendwie war das ein Spiel, was man sich richtig gut angucken konnte. Und also übrigens auch mal lobend muss erwähnt werden. Wir haben ja gesagt, wie unterirdisch Klasnitsch und Barbares beim Derby waren als Co-Kommentatoren. Ich fand den Matthias Lehmann von Köln, auch ehemals Pauli-Spieler, überragend. Das war richtig geil.
Ja, und vor allen Dingen nicht parteiisch. Ich hatte am Anfang auch so einen richtigen Hals. Ey, warum kommentiert jetzt ein Kölner? Also es kann ja wieder nur in die Hose gehen, aber Hat er tatsächlich richtig gut gemacht.
Fast schon pro HSV, ne?
Ja, er hat, also muss man großen Respekt aussprechen. Der Reporter war natürlich auch weird, fand ich irgendwie, hat den HSV immer so noch schlechter, finde ich, von der Ausgangslage her geredet, als er tatsächlich war. Also letztendlich waren wir noch Tabellenzweiter und nicht irgendwie gefühlt Tabellendritter und oder Absteiger aus der zweiten Liga. Aber hat Spaß gebracht, so das Spiel, dann auch mit der positiven Wendung
zum Also, Ende. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, ich finde dieses Modell, dass zum Beispiel ein Spieler, und es gibt ja immer irgendeinen, der gerade nicht im Kader ist oder verletzt ist, dass der als Co-Kommentator dabei sitzt, finde ich Weltklasse. Weil der noch ein paar Einblicke gibt. Er hat zum Beispiel ja gesagt, wie habt ihr euch auf den HSV eingestellt? Dann hat er gesagt, ja, ich war ein bisschen überrascht, dass wir sind überrascht, dass Papa nicht spielt. Dann hat er erklärt, wie Özcan vorne presst und den Spielaufbau effektiv stört, indem Marco Höger angelaufen wird und so. Das sind ja Sachen, die sieht ein normaler Kommentator nicht, wenn er da alleine kommentiert. Und ich fand dass es ein richtiger Mehrwert war und man das Spiel nochmal ein bisschen anders geguckt hat. Jetzt ist nicht jeder aktive Fußballspieler so intelligent und eloquent wie der Matthias
Lehmann. Aber ging damals mit Kramer los, der das ja sehr gut gemacht hat, ne? Und dass sich das durchsetzt.
Kommt ja aus England auch, wo das häufig gemacht wird und auf jeden Fall auch ein Modell für Deutschland. Und da habe ich sogar meinen Twitter-Account mal wieder reaktiviert und Sky kurz geschrieben, dass das auf jeden Fall mal ein Modell ist, was man häufiger anwenden kann. Also es war auf jeden Fall interessant. Der HSV wurde wirklich sehr gelobt dann von dem Lehmann. Auch zu Recht für dich, Gatto. Erste Halbzeit, viele Standards. Dann zweite war man ja richtig dominant.
Zweite Halbzeit, ich gehe mal direkt auf die zweite Halbzeit drauf rein. Die erste klammern wir mal aus.
Ja, aber die erste noch, diese Standardthematik, das habe ich jetzt erst gehört, das 18. Standardgegentor, damit die drittschlechteste
mega krass, ne?
Defensiv-Standardmannschaft. Und wenn du so guckst, eigentlich Van Drongelen, Bates, super angeblich super
kopfballstark. Lasogga hat gefehlt da, der hätte abgewehrt.
Tatsächlich, ist ein Faktor, aber was das muss man doch trainieren.
Ja, das ist eine Trainingssache, ein Stück weit auch Spielematerial, aber das, wie gesagt, haben wir eigentlich, kannst nicht mehr zu sagen, was sollst du sagen? Das hat sogar gefehlt, aber ist einfach, das ist ungenügend für einen Aufsteiger.
Wolf meinte rückwirkend noch, dass eigentlich Sakai bei Drexler für die Manndeckung zugeordnet war. Er hat sich bei der Ecke jetzt auf die Linie gestellt und Drexler deswegen mehr oder weniger die 2-3 Meter da frei rumlaufen lassen. Also was Sakai da im Kopf vorging, weiß ich auch nicht, warum er die Manndeckung für die Linienposition aufgegeben hat bei der Ecke.
Gut, aber auch das Kopfballduell wird natürlich dann schwierig zu verteidigen wahrscheinlich, aber trotzdem ein sehr einfaches Gegentor mit verlängert eingeschoben. Genau.
Man muss halt sagen, dass es so ein bisschen provoziert war, auch von unserer Mannschaft, weil wir vorher unglaublich viele Fouls um den Strafraum herum gespielt hatten und auch schon derbe viele Ecken gegen uns hatten. Also es war jetzt nicht eine Ecke, ein Gegentor, sondern wirklich, wir haben es so ein bisschen provoziert dann auch.
Jung wieder mit dummen Fouls, ne? Das zieht sich jetzt momentan so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er so handlungslangsam quasi ist.
Er kommt einfach nicht in die Zweikämpfe. Also es ist immer ein, zwei Schritte zu spät und erwischt die Leute auch echt immer so in der Nähe des 16ers. Und ich weiß nicht, ob es an der Fitnessmangel oder ob es einfach der Kopf einfach ist.
Weil Schärfe.
Er ist gefühlt überhaupt nicht in der Situation drinne.
Muss auch nochmal ganz kurz dazu erwähnen, es geht einfach auch gar nicht klar, wie Sakai da in der ersten Halbzeit ein, zweimal überlaufen wurde, über die Grundlinie, die da wirklich ganz klar im 5-Meter-Raum Querpass spielen konnten. Also das sind Anfängerfehler und das ist nichts gegen Sakai. Beim Gegentor kann man noch drüber reden. Aber
der Drexler ist jetzt kein Robben, ne? Ein guter Spieler, genau, aber...
Note 6-.
Ja, Sakai war ich auch nicht mehr zufrieden. Jung finde ich Licht und Schatten, eher mehr Schatten als Licht. Dann hat er mal seine guten Momente, hat er. Aber und
eigentlich Gelb-Rot auch, ne?
Ja, und das musst du ihm halt krass ankreiden. Es war eigentlich Gelb-Rot. Ja. Und so, also hätte der Schiri Gelb-Rot, alle gesagt, ja, alles klar. Und dann wäre seine Karriere bei Sandhausen, glaube ich jetzt, weil dann hätte er ein Spiel gesperrt gewesen, dann wäre er wahrscheinlich nicht wieder aufgestellt worden, hätte nicht ins Team wieder reingefunden und dann kann so ein Ding auch mal ganz schnell so eine Eigendynamik nehmen und das ist wirklich, also dass er überhaupt jetzt nach dem letzten Spiel nochmal eine Chance bekommt, von Anfang an zu spielen, also da kann er sich bedanken und dass er dann eigentlich uns wieder an die Rande der Niederlage fährt mit so einer Scheiße, wo der Schiri irgendwie zum Glück irgendwie, aber gut, das war, da muss ich mich an den Kopf fassen, aber zum Glück hat er dann ja Wagnermann eingewechselt für Jung, der seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht hat.
Ja, wieder voll gebrannt von Anfang an. Diesmal die Joker gut und auch, wir haben ja Wolf auch kritisiert, gut gecoacht, dann gut eingestellt. Ne? Das Konzept ist ja wirklich aufgegangen. Also mit dem Personal, was er zur Verfügung hatte.
Finde ich auch.
hat ja auch der Lehmann dann gesagt, wurde es Köln echt schwer gemacht. Und das größte Kompliment ist ja, wenn das Heimpublikum am Ende pfeift nach dem 1-1, weil es denen überhaupt keinen Spaß gemacht hat, denn der HSV hatte die ganze Zeit den Ball. Aufgefallen ist mir noch, Johannes Geis, die Standards, das ist nochmal eine andere Qualität als die Standards, die wir so reinschlagen. Ne? Also da hapert es bei uns auch noch ein kleines bisschen. Und eben diese Torgefahr. Ich hatte das Gefühl, wir können jetzt noch ewig spielen, bis Winsheimer drin war. Es ist doch vom Kopf was anderes, wenn vorne ein Stürmer drin steht. Jatta, es ist Wahnsinn, was er gestern gespielt hat. Der mit dem Abschluss wäre dann tatsächlich schon Champions League.
Ja, wenn der ein bisschen in den letzten 2 Sekunden, bevor er den Ball abgibt, irgendwie die Ruhe bewahrt und den Kopf nochmal hochnimmt und vielleicht einen Schuss hat, dann ist der absoluter Erstligaspieler und zwar oberes Drittel.
Nicht zu halten.
Also nicht zu halten. Santos ebenfalls nicht zu halten. Also der unterstreicht, 20 Millionen sind mittlerweile viel zu wenig. Wenn der jetzt so einfach bei Leverkusen spielen würde, dann würden halt irgendwie irgendwelche Premier League-Leute anklopfen und für den halt irgendwie 50 aufrufen. Aber na gut, man kann jetzt ein Schnäppchen schießen beim HSV für nur 20 Millionen. Er ist 25 Jahre alt, glaube ich.
Den haben 10 Bundesligisten auf dem Zettel,
würde ich sagen. Ne? Also. Wer den nicht auf dem Zettel hat, seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ja.
Und Jatta, also deswegen noch unverständlicher, wie er Jatta letztes Spiel rausnehmen konnte. Das Einzige, was läuft beim HSV, ist die linke Seite mit Santos Jatta und der dann irgendwie rein in die Mitte. Und dass er das gesprengt hat, ist letztes Spiel. Ich hoffe, er macht es nie wieder in der Saison.
Wie machen wir das denn jetzt mit Winsheimer? Startelf schon gegen Aue? Was ist mit Lasogga? Oder hätte das nicht so ein Winsheimer jetzt eigentlich verdient?
Ja, du kannst ihn ja natürlich, oder kannst auch Lasogga bringen, ne?
Also das eine schließt das andere nicht aus. Haben wir auch gute Erfahrungen gemacht,
Lasogga in der 60. Ganz genauso, Winsheimer haben wir jetzt auch als Joker gute Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, es würde sich lohnen, beide spielen zu lassen und dem einen zu sagen, der anfängt, der hat auf jeden Fall nach 60 Minuten hoffentlich schon alles gegeben und sein Pulver verschossen komplett. Aber ich finde, es macht mir so ein bisschen mehr Sorgen. Ich finde, gegen Köln, das war wieder so ein perfektes Spiel. Das macht dir auch für die erste Liga im Zweifel Hoffnung, dass du da, wenn du Außenseiter bist, dir deutlich leichter tust. Jetzt zu Hause am Samstag gegen Aue, das ist wieder dieses typische HSV-Spiel. Und Wolf hat gestern wirklich selber ins Mikrofon gesagt, wir arbeiten die ganze Woche daran, schneller nach vorne zu spielen und irgendwie die Bälle noch besser in die Spitze zu platzieren. Und das ist ja genau das, was den HSV im Moment so auch schwach gemacht hat gegen Gegner, die hinten drin stehen oder wo man selber viel Ballbesitz hatte, dass man ist auf Platz 18 in der zweiten Liga, was die Geschwindigkeit im vertikalen Spiel nach vorne angeht. Und wenn Wolf das bestätigt und daran schon die ganze Zeit arbeitet und alle schon wissen, das ist ein Problem, dann hoffe ich nur, dass sie jetzt die Lösung finden gegen Aue, denn wir brauchen diese Punkte bitter nötig und wir wissen, dass es wieder so ein Spiel wird, wo wir definitiv dominant sind.
Die Frage ist, wenn ich eine Mannschaft habe, die wirklich hinten drin steht, da kann ich ja überhaupt kein schnelles Spiel aufziehen, weil ich stehe mehr oder weniger wie eine Handballmannschaft um den Strafraum herum und muss da versuchen, die Lücke zu finden. Also da brauchst du ja in dem Sinne kein vertikales Pressing, weil der Gegner ja kaum hinten aufmacht. Maximal über Konter, dass du schnell den Ball zurückeroberst und dann reindrückst. Aber
ja, also zum Beispiel FC Bayern hat auch die meisten Querpässe in der ersten Liga. Ne?
Deswegen, das ist wieder so ein Ding an so einer Statistik. Ja. Da muss man natürlich recht geben, dass dann die Statistik so ein bisschen verfälscht ist. Trotzdem kann man einfach sagen, gibt es auch genug Beispiele, wo wir die Chance haben, nach vorne zu spielen und es dann einfach nicht tun. Und ich finde, da sollte man dann eher mal einen Fehlpass riskieren, als den 10. Ball hinten rum zu spielen.
Wie sind eure Aufstellungen für Aue?
Ich würde Pollersbeck ins Tor stellen.
Verrückt.
Dann, Sakai, da geht schon mal los. Abwehr würde ich machen mit Lacroix Rau, also Drongelin, Bates, Sakai Santos, so ein bisschen so alt.
Bates wieder?
Ja, Bates, ich finde ihn gut, ich bin ein großer Bates-Fan.
Wie hat es denn Lacroix gemacht? Ein Satz dazu?
Lacroix hat's in Ordnung gemacht. Also ich finde, er hat jetzt auch nicht, also er hatte Rodde, Terodde hat kein Tor geschossen. Terodde
hat er anscheinend im Griff.
Terodde hat er im Griff irgendwie.
Viele Fouls gemacht vom Strafraum, die zu Standards geführt haben.
Ja. Er hat jetzt auch nicht so überragend gespielt wie im Hinspiel, ne? Also finde ich jetzt auch nicht, dass er da irgendwie ein Weltspiel gemacht hat. Und dementsprechend, ja, ich habe ein besseres Gefühl über Bates, muss ich sagen. Und
Papadopoulos nicht?
Nö. Muss nicht. Also den kannst du nochmal irgendwie dann in der 60. irgendwie reinwerfen oder
also
so.
Also auf jeden Fall Viererkette.
Viererkette.
Nicht wieder,
Dann würde ich mit also Janjicic und Mangala und davor vielleicht mit Özcan spielen. Also die drei irgendwie die Mitte, ob jetzt eine 6 und 2 davor oder andersrum, ist egal. Dann würde ich links mit Jatta und rechts mit
Marei oder Holtby?
Oder Wagnermann, rechts mit Wagnermann spielen. Und vorne dann mit Lasogga. Also Winzheimer würde ich auf keinen Fall in die Startelf stellen.
Das heißt, Narei und Holtby beide wieder raus?
Ja, weil ich finde, Narei ist okay, ist gut, ist im Zweifelsfall noch ein ganz guter Einwechselspieler. Ich finde Wagnermann, fand ich sehr gut. Den würde ich von Start spielen lassen, den Gegner auch ein Stück weit irgendwie überraschen. So. Winzheimer finde ich zu früh, wenn er Startelf spielt. Vor allen Dingen kannst du ihn nicht vor. Also, wenn wir jetzt auf jeden Fall zwei Stürmern spielen, wäre es eine komplette Umstellung des Systems so. Ich finde, vor Lasogga kannst du ihn auch nicht stellen. Also, Lasogga muss auf jeden Fall anfangen. Und Winzheimer jetzt doch perfekt, wie Alcázar bei Dortmund, kommt am Hinrunde immer reingekommen, immer getroffen. Also, wenn er jetzt wieder.
Lasogga reicht es auch noch nicht für 90 wahrscheinlich.
Ja, wenn er jetzt wieder reinkommt in der 70. und trifft, also würde ich sofort unterschreiben.
Aber eigentlich stellt man, glaube ich, andersrum auf. Wenn man sagt, bei einem reicht es nicht für 90, bringt man den eher später, als wenn man, also man lässt ihn nicht von Anfang an spielen.
Aber wenn man irgendwie halbwegs die Wahl zwischen Winzheimer und Lasogga hat, dann entscheidet man sich für Lasogga.
So. Ja, also wenn beide fit sind, ja, aber wenn es jetzt wirklich so sein sollte, so in Lasogga stecken nur 45 Minuten oder so, oder 60, finde ich die andere Variante, glaube ich, besser. Aber
ja, Winzheimer so von Anfang an, glaube ich.
Ich glaube, da werden sich die beiden auch austauschen. Also wird Lasogga mit Wolf sprechen und sagen, entweder ich kann oder ich kann nicht, und dementsprechend wird das dann ablaufen.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen woanders. Also Bates würde ich jetzt im Moment rauslassen. Der lässt den Kopf so hängen weiß ich nicht. Also Lacroix hat mich auch nicht überzeugt, deswegen Papa wieder rein und mit Van Drongelen in Innenverteidigung, Santos links, rechts Sakai. Jan Jicic hat gestern gerade in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht. Mangala ist gesetzt, die beiden auf Doppel-6.
Jatta auch.
Jatta ist klar gesetzt natürlich. Özcan in so einem Heimspiel, wo die hinten drin stehen, musste ihn bringen, kann auch mal ein 1-gegen-1 forcieren, kann auch mal einen Ball durchstecken, obwohl ich finde, dass er manchmal sich für Messi hält, aber da kommt ein bisschen wenig bei rum, siehe diesen Freistoß gestern, der mich schon wieder aufgeregt hat. Und rechts würde ich doch Narei auch stellen, der einen guten Schuss hat, auch einen super Abschluss gestern gehabt hat. Wenn er noch ein bisschen mehr abgefälscht ist, flattert er rein. Und ja, vorne sage ich auch, wenn er fit ist, Lasso.
Aber Narei ist ein guter, also gut, Wagnermann ist auch ein guter Einwechselspieler. Ich würde mal was Neues, also ein bisschen so den Gegner überraschen.
Ich sehe es wieder. Ich finde, der Vaginamann, wie wir ihn nennen, hätte es auch verdient. Aber ich finde ihn auch super als schnellen Einwechselspieler dann in der 60. Wobei ich, glaube ich, sehe, was du meinst, dass man endlich mal auf beiden Seiten schnelle Außenspieler hat. Ja. Der ist schon Weltklasse.
Ja, also bis jetzt sind wir sehr, sehr links fixiert.
Also da hast du aber auch wirklich das Problem mit Sakai. Der überläuft zwar immer fleißig die Mittelfeldspieler, aber die Flanken ins Nirgendwo und
generell bricht dann ab.
Ja, genau. Also da fehlt es halt komplett an allem, was offensiv irgendwie gefährlich werden könnte.
Es ist wirklich du hast Zeit, dass er nach Japan geht.
Genau. Ja, und er spielt ja nicht nur, weil wir Stand jetzt keinen Ersatz haben im Kader. Das ist ja eigentlich die einzige Spielberechtigung mehr oder weniger für ihn.
Ja, es ist im Moment, macht es einen fertig. Und die Körpersprache ist auch. Und
das lässt den HSV auch leicht ausrechnen.
Wagnermann könnte natürlich für ihn spielen, ne? Aber ich würde den jetzt in der Crunch-Time, ob ich den jetzt hinten rechts aufstellen würde, dann würde ich sagen, hier, Sakai, echt du, alles cool, aber irgendwie nicht über die Mittellinie bitte und mach nur defensiv und lass die anderen mal den Job machen.
Und dann kriegen wir halt rechts kein Übergewicht und deswegen ist der HSV eigentlich angriffsmäßig sehr leicht oder relativ leicht über links auszurechnen.
Ich glaube, es wäre auch leichter für Özcan und Co., wenn du zwei schnelle Außenspieler hättest, weil du dann einfach zwei Optionen hast. Genau. Ne? Im Moment muss der Abwehrspieler sich ja eigentlich nur vom Abwehrspieler aus so ein bisschen rechts und rechte Schulter orientieren und hat damit schon alle gefährlichen Wege zugestellt. Und das macht es natürlich dann auch für solche Mittelfeldspieler schwer. Dann
hast du einen Spieler mehr auf der linken Seite, der Jatta wieder zustellen kann.
Also. Also hoffen wir mal auf einen irgendwie erarbeiteten Sieg. Mir ist es auch scheißegal, aber diese beiden Heimniederlagen tun so weh, wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt. Wie glaubt ihr, geht die Geschichte aus? Also ein Feuerwerk wird nicht, ne? Gegen Aue auch. Die Ostteams, keine gute Erfahrung.
Die verfluchten Ostteams liegen uns nicht. Aue verliert jetzt 1-0 gegen Heidenheim oder hat am Freitag 1-0 gegen Heidenheim verloren. Also,
wie stehen die in der Tabelle? Ist da noch Klassenerhalt?
14. sind mit 5 Punkten, aber vom 16., also vom Relegationsplatz.
Aber haben hin und wieder auch die Saison schon mal so ein 3-1 gegen Kiel irgendwie blicken lassen.
Jeder leckt Blut jetzt beim HSV natürlich, ne? Ist klar. Also sind wir ein bisschen angeschossen.
Das Problem ist auch nicht Aue oder die ostdeutschen Mannschaften, aber einfach, dass der HSV sich ungemein schwer tut oder und der Wolf noch keinen passablen Lösungsansatz hat, diese tiefstehenden Mannschaften einfach auszuspielen und dass es einfach auch nicht gelingt, nach einer Führung ein Ergebnis zu verwalten, weil da wackelt es hinten ungemein, wenn man den Gegner ein bisschen kommen lässt.
Was komisch ist, ne? Gestern die Ballbesitzphasen waren ja auch super.
Genau.
Also, das ist ja unerklärlich.
Ich habe gerade nochmal bei kicker.de nachgeguckt. Aue verliert das letzte Spiel gegen Heidenheim. Davor verlieren sie auch das Spiel gegen Bielefeld 2-1. Und davor verlieren sie auch das Spiel gegen Dresden mit 3-1 zu Hause. Und davor verlieren sie gegen Kiel 5-1.
Okay.
Also ich weiß gar nicht, wir können zu 1.000 Euro drauf.
Das haben wir aber auch bei Magdeburg gedacht.
Ja. Also gut, davor gewinnen sie gegen Paderborn 2-1.
So war das genau, Paderborn, nicht Kiel.
Also waren 5 Spiele letztes Jahr wahrscheinlich noch. Also wenn nicht jetzt also, am Wochenende.
Alles andere außer ein Sieg. Ja. Also.
Interessiert einen jetzt trotzdem, gegen wen spielt Union?
Union spielt, da muss ich ja 5 Spieltage nach vorne blenden. Muss man 30. Spieltag, ne?
Mhm.
30. Spieltag schon, das ist gut.
Noch 5 Spiele.
In Fürth.
In Fürth.
Ah, immer schwierig, ne?
Und dann kommt der Showdown Berlin gegen HSV, wo sich mehr oder weniger Platz 2 oder 3.
Es sei denn, Union patzt jetzt vorher und wir gewinnen.
Gewinnt, ne?
Oh, das wäre ja, aber es ist, man muss sagen, also Paderborn, ne? Paderborn, ein kommt Punkt. Noch, ja. Ein Punkt hinter Union. Ich schätze sie aktuell fast stärker ein, ehrlich gesagt, stimmt, als Union. Und die haben jetzt gegen Duisburg 4-0 Pitch-Patsch gewonnen. Und die haben ja noch das direkte Duell mit uns. Also
was wir zweimal für uns entschieden haben, ne?
Ja.
Ja, also.
Aber auch das ist wieder so ein Ding, wenn du aus den letzten 4 Spielen 2 Punkte holst, du bringst wieder Mannschaften ins Spiel, die eigentlich wo schon 10 Punkte Rückstand vorgeherrscht hat vor 3-4 Wochen.
Wir müssen jetzt wieder Heimstärke, sorry, das ist jetzt geht's um alles. Wir haben 3 machbare Heimspiele, glaube ich, ne?
Gegen Ingolstadt und Duisburg noch, also alles gut, Abstieg.
Entschuldigung,
alles
Aue, Abstieg. Ingolstadt, Duisburg zu Hause, ja. Wenn du die 9 Punkte holst, bist du, glaube ich, schon relativ weit vorne.
Ich denke, man kann es auch drehen und wenden, wie man jetzt möchte. Wir steigen auf jeden Fall auf.
Ich glaube auch, dass es gar nicht so unwichtig ist, der Zeitpunkt, wann es sozusagen auch mal für die Verantwortlichen, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass die irgendwann auch mal jetzt für die erste Liga planen können und auch mal mit einem gewissen Zusatzeinnahmen, weil wenn wir da irgendwie jetzt noch irre lange hinweg dümpeln, dann platzen vielleicht noch irgendwelche Transfers, die da im Hintergrund schon eingetütet wurden.
Ja, aber das war ja von vornherein klar, dass wir frühestens, ich sag jetzt mal 33. Spieltag, also viel früher hätte man es jetzt auch nicht erwarten können.
Nach der Hinrunde,
mit den beiden Siegen
werden wir schon
lange klar, durch. Aber
Köln ist schon lange in der Planung drin.
Also nach den letzten 4 Wochen könnten wir durch sein, so wie Union gespielt hat. Also wenn,
hätte, wäre.
Genau, hätte.
Wäre. Fahrradkette.
Ich denke, solange wir aufsteigen, ist das alles in Ordnung.
Also, lass uns überraschen. Irgendwie der HSV ist immer für Überraschungen in beide Richtungen gut, aber ein klarer Heimsieg, Mann, 4-0. Ja, ich finde, das wär's.
Einfach mal ein Zeichen setzen auch mal, ne?
Ja, aber Frage ist, wer soll die Tore schießen? Hoffentlich ist Lasogga wieder fit. Soll ihm irgendjemand bitte diese Adduktorengeschichten rausmassieren? Das ist ja auch eine Verletzung, die sich durch seine Karriere zieht.
Lasso, zeig Bones, dass du dein Geld wert bist.
Ja, er wird es gehört haben und er macht es nur für dich, Kai. Ein leidenschaftliches Plädoyer. Wir gucken mal. Ich tippe wieder auf Doppeltorschütze Lasogga. und dann werden wir hier am Montag ihn wieder gebührlich feiern. Und dann ist ja auch schon wieder Pokal.
Am Dienstag.
Genau. Ah, Schlag auf Schlag. Unglaublich. Wir haben alle Tickets, glaube ich.
Ich muss sagen, das wäre geil jetzt, wenn wir so ein 4-0 gegen Aue, das wäre natürlich halt der richtige Rückenwind gegen Leipzig.
Also verunsichert darfst du nicht gegen Leipzig reingehen. Ne?
Nee, Leipzig ist für mich, also nach Bayern oder mit Bayern, die stärkste Mannschaft aktuell
deswegen
in der ersten
Bundesliga. Deswegen nehme ich es auch noch zurück. Lasso, pass auf deine Verletzung auf. Dienstag zählt's.
Ja, vielleicht sogar dann doch Samstag.
Spricht schon wieder für Wissheimer. Ja.
Prost. Trink noch mal einen Schluck. Bis dann. Ciao.
Ciao.